Weltfunk.
Donnerstag, 18 Uhr, Weltfunk im Radio Free FM. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Am Mikrofon begrüßen euch
Sonja Putz
und Bernd During und als guter Geist im Hintergrund Louis Bracht. Der Dalai Lama, Mönch, Idol, Feindbild. Ihm ist das Titelthema unserer heutigen Sendung gewidmet. In unserer Rubrik Aufgelesen bringen wir wieder Presseauszüge zu Tibet und China. Und in unserer Rubrik Termine weisen wir auf unsere nächsten Veranstaltungen hin.
Titelthema heute: Der Dalai Lama, Mönch, Idol, Feindbild. Vergöttertes Idol für die einen, Feindbild für die anderen. Er selbst bezeichnet sich gern als einfachen Mönch. Die Rede ist von Tenzin Gyatso, dem heutigen 14. Dalai Lama. Am 6. Juli konnte er seinen 84. Geburtstag feiern. Was ist sein Werdegang? Was ist seine Rolle? Was hat er bewirkt? Der Titel Dalai Lama wurde dem damaligen religiösen Führer des Gelug-Ordens Sonam Gyatso im 16. Jahrhundert durch den Mongolenherrscher Altan Khan verliehen. Nachdem er lange Zeit als buddhistischer Lehrer unter den Mongolen gewirkt hatte. Ähnlich wie der tibetische Begriff Gyatso bedeutet das mongolische Dalai so viel wie Ozean in Verbindung mit Weisheit. Wir können den Titel Dalai Lama also mit Ozean der Weisheit übersetzen. Sonam Gyatso dehnte den Titel auf seine beiden Vorgänger im religiösen Amt aus und bezeichnete sich hinfort als dritten Dalai Lama. Von den geistlichen Schulen des tibetischen Buddhismus hat sich der Gelug-Orden, die sogenannten Gelbmützen, am meisten durchgesetzt, sodass deren Oberhaupt die Religionsführerschaft für alle Tibeter zugesprochen wird. Dazu kam auch die weltliche Oberherrschaft, wenn dabei auch immer die Interessen der reichen Familien und der Klöster berücksichtigt werden mussten. Der jeweilige Dalai Lama gilt als wiedergeborener Buddha des Mitgefühls, der den tibetischen Namen Chenrezig trägt. Bekannter ist dieser Buddha des Mitgefühls jedoch unter seinem Sanskrit-Namen Avalokiteshvara.
Die buddhistische Philosophie geht von einer Wiedergeburt aus. Danach bedingt sich der Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt durch die Taten eines Menschen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für ihn und für andere. Die Summe dieser Konsequenzen wird als Karma bezeichnet. Man kann also schlechtes oder gutes Karma erwerben und sammeln. Mit der Idee von Wiedergeburt hat ein Großteil der Religionen sich irgendwann einmal auseinandergesetzt. Sie sind also auch im Abendland nichts Neues. Einzig in Tibet hat sich aber die Tradition herausgebildet, dass man gezielt nach Wiedergeborenen sucht und diese auch erkennt. Der Sinn dahinter? Die meisten fühlenden Wesen werden wiedergeboren, weil sie ihre Bindung an die Welt nicht überwinden konnten. Geistig und spirituell besonders hochentwickelte Wesen können jedoch während ihrer Lebenszeit selbst die Voraussetzungen für eine Wiedergeburt schaffen, um anderen Menschen auf dem Weg der Erleuchtung zu helfen. Das sind die Bodhisattvas. Und ein solches Wesen ist es durchaus wert, dass man nach ihm sucht. Diese Sendung befasst sich mit dem Dalai Lama. Einige grundlegende Informationen haben wir gehört. Kommen wir nun zu einigen Lebensdaten des heutigen, des 14. Dalai Lama. 1935, 6. Juli.
Geboren in Taktsa, Nordost-Tibet, als Lamo Döndup mit 2 Jahren als Reinkarnation des verstorbenen 13. Dalai Lama erkannt. Mit etwa 4 Jahren trifft er in Lhasa ein. Er erhält den Namen Tenzin Gyatso und wird als 14. Dalai Lama intronisiert. Seine spirituelle Ausbildung beginnt. Die Regierungsgeschäfte werden von einem Regenten geführt.
1948.
Der junge Dalai Lama lernt den Österreicher Heinrich Harrer kennen, lernt mit dessen Hilfe Englisch, Geographie und Mathematik. Beide bleiben bis zum Tode Harrers 2006 eng befreundet.
1949.
Die Volksrepublik China wird gegründet. Ihr Führer Mao Zedong gibt bald darauf den Befehl zur Annexion Tibets nach seiner Leseart zur Befreiung Tibets.
1950, 17. November.
Wegen des drohenden chinesischen Einmarschs nach Tibet wird die Regierungsgewalt vorzeitig auf den gerade einmal 15-jährigen Dalai Lama übertragen.
1951.
Eine nicht autorisierte tibetische Regierungsdelegation verhandelt in China und gibt die tibetische Souveränität auf. Im gleichen Jahr erreichen chinesische Soldaten die tibetische Hauptstadt Lhasa. Die tibetische Armee konnte kaum Widerstand leisten. Indien und die übrige Welt schauten zu.
1954.
Der Dalai Lama reist nach Peking und trifft dort mit Mao Zedong, Zhou Enlai und anderen kommunistischen Führern zusammen. Er hofft auf den großen Vorsitzenden Mao Zedong und auf ein für Tibet gedeihliches Miteinander.
1959.
Die Illusion vom Miteinander mit China wird jäh zerstört. Rund 90.000 Tibeter sterben bei einem Aufstand gegen die chinesischen Besatzer, als die Gefangennahme des Dalai Lama befürchtet wird. Der Dalai Lama flieht und wird von tibetischen Kämpfern nach Indien begleitet. Indien wird ihm neue Heimat. Mahatma Gandhi, gestorben 1948, Vorbild als Kämpfer für die Gewaltlosigkeit. Neuer Sitz des Dalai Lama wird Dharamsala im Nordwesten des indischen Himalaya.
1963, 10. März.
Der Dalai Lama verkündet eine provisorische tibetische Verfassung im Exil.
1966.
Aus Angst davor, seine Macht zu verlieren, entfesselt Mao die Kulturrevolution. Fanatische Rote Garden zerstören in Tibet zahlreiche weitere Klöster und ermorden Mönche und Nonnen.
1973.
Der Dalai Lama besucht erstmals Europa. Er trifft Wissenschaftler, unter anderem den Erkenntnistheoretiker Karl Popper.
1986.
Papst Johannes Paul II. Lädt seinen Freund, den Dalai Lama, zum Weltgebetstreffen nach Assisi ein.
1989, 10. Dezember.
Der Dalai Lama erhält in Oslo den Friedensnobelpreis.
1994, Oktober.
China verbietet den Tibetern den Besitz von Dalai Lama-Bildern.
2007, 23. September.
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt den Dalai Lama. Dies führt vorübergehend zu einer Eiszeit in den deutsch-chinesischen Beziehungen.
2008.
Vor den Olympischen Spielen in Peking kommt es in Tibet zu Protesten, die blutig niedergeschlagen werden.
2011.
Der Dalai Lama überträgt seine politische Führungsrolle an Lobsang Sangay, den demokratisch gewählten Chef der tibetischen Exilregierung in Dharamsala.
Weltfunk.
Heute mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm und dem Titelthema der Dalai Lama, Mönch, Idol, Feindbild. Fragen wir uns nun, was der 14. Dalai Lama bewirkt hat. Sehr früh nach seiner Flucht schon ergriff der Dalai Lama Maßnahmen, um die tibetische Kunst und Kultur zu bewahren und um den geflohenen Menschen gute Bildung zu ermöglichen. Noch 1959, im Jahr der Flucht des Dalai Lama, wurde in Dharamsala das Tibetan Institute of Performing Arts, kurz TIPA, gegründet. Es hat die Aufgabe, tibetische Kulturgüter zu sammeln und zu bewahren, ob es sich um Kunst, Musik, Literatur oder typische gewerbliche Produkte und Verfahren handelt. Ebenso früh wurden Schulen gegründet. Durch die Schule des Tibetan Children's Village in Dharamsala beispielsweise, einer von 70 tibetischen Schulen in Indien, sind bislang 47.000 Kinder gegangen. Unterrichtssprache ist Tibetisch und Englisch, damit die Absolventen an indischen oder ausländischen Universitäten studieren können. In den 1980er und 1990er Jahren brachten Eltern ihre Kinder oft selbst über die Bergpässe in 10 bis 15 gefährlichen Tagesmärschen, damit die Kinder nicht in chinesischsprachige Schulen gehen mussten, wohl wissend, dass man sich vielleicht nicht mehr wiedersieht. Manche erfroren auf den Wegen, manche wurden von chinesischen Polizisten gefasst, aber rund 900 Kinder schafften es jedes Jahr nach Dharamsala. Inzwischen gibt es mehr Grenzpolizei und mehr Spitzel. Nepal weist Tibeter an der Grenze ab oder liefert sie an chinesische Truppen aus. Nepal ist wirtschaftlich stark von China abhängig und honoriert Entwicklungshilfe mit Wohlverhalten.
Ebenfalls vom Dalai Lama initiiert wurde ein Bildungsgang für buddhistische Nonnen. Im Jahre 2005 weihte er unweit von Dharamsala das Dolma Ling Nonnenkloster ein, das erste, in dem Nonnen den tibetischen philosophischen Doktorgrad erwerben können. Ende 2016 wurden die ersten 20 Geshemas promoviert, die nun selbst Schülerinnen unterrichten können. Den höchsten akademischen Grad können Frauen inzwischen erreichen, nicht aber eine Ordination, die über den Grad einer Novizin hinausgeht. Was die Gleichberechtigung angeht, ist sogar die katholische Kirche fortschrittlicher als die tibetischen Orden. Der Vatikan sträubt sich zwar noch gegen Priesterinnen, aber verwehrt Frauen nicht die Vollordination und Führungsaufgaben, zum Beispiel als Äbtissin. Seit vielen Jahren wird der Dalai Lama gedrängt, Frauen als vollwertige Nonnen zu weihen, denn nur solche sind den Mönchen gegenüber gleichberechtigt und könnten andere Frauen in ihrer spirituellen Praxis anleiten. Der Dalai Lama steht hinter der Gleichberechtigung, kann aber die konservativen Geistlichen nicht vor den Kopf stoßen, ohne die Spaltung seines Ordens zu riskieren. Mehrfach hat der Dalai Lama über seine Wiedergeburt als Frau nachgedacht. Die konservativen Mönche seines Ordens würden ihn jedoch nie akzeptieren, genauso wenig wie die Tibeter eine Frau als ihre Anführerin anerkennen würden. Und die tibetische Gemeinde ist in der Diaspora noch konservativer geworden.
Bildung und Wissen hat der 14. Dalai Lama auch für sich und seine Religion als unabdingbar erkannt. Er selbst sieht sich gern als halb buddhistischer Mönch, halb Wissenschaftler. Die Begeisterung für die Wissenschaft treibt den Dalai Lama Zeit seines Lebens an. Von Neurologen lässt er sich erklären, was beim Meditieren im Gehirn geschieht. Mit dem Chemie-Nobelpreisträger Richard Ernst gründet er das Programm Science Meets Dharma, um Nonnen und Mönche für Naturwissenschaften zu begeistern. Sein neuestes Projekt, ein Atlas der Emotionen, der Menschen helfen soll, Gefühle besser zu verstehen, um Hass oder Ärger besser zu kontrollieren. Vielleicht wird dies später einmal als das größte Verdienst des 14. Dalai Lama angesehen werden, dass er, Kind von tibetischen Bauern, die nicht lesen und schreiben konnten, eine archaische Religion in wenigen Jahrzehnten mit der Naturwissenschaft versöhnt hat, bilanzierte die Zeitschrift Geo 2017. Auch in anderer Hinsicht hat der Dalai Lama Verkrustungen des Systems aufgebrochen. So lehnte er beispielsweise die Ausübung des Schuktenkults ab und empfahl auch anderen, den Kult nicht zu praktizieren. Die Verehrung von Schutzgottheiten, die den Menschen aber auch ebenso schaden können, sind in Tibet mit Elementen der vorbuddhistischen religiösen Vorstellungen verflochten. In der Gelugpa- oder Gelbmützenschule, der auch der Dalai Lama angehört, hat sich die Schuktenverehrung in den letzten 100 Jahren weiter verbreitet. Es kam jedoch immer wieder zu Konflikten, weil andere Schulen Schukten vehement ablehnen, erläutert die Tibetologin Ingrid Norbu. Der Kult ist insofern nicht ungefährlich, als Schukten-Schüler, die ihrem Lehrer besonders nahe sein wollen, einen Eid auf lebenslange Treue und Gefolgschaft ablegen. Mit seiner Ablehnung hat der Dalai Lama einerseits als religiöses Oberhaupt aller Tibeter etwas für die Harmonie aller Schulen und die Unverfälschtheit des Buddhismus getan. Andererseits hat er sich öffentliche Vorwürfe und Verunglimpfungen seitens der Schukten-Anhänger zugezogen, die in diesem Falle, wen mag es wundern, sogar von chinesischer Seite unterstützt wurden. Wie die Zeitschrift Buddhismus aktuell meldete, hat sich die internationale Schukten-Community, ISC, die insbesondere durch ihre massiven Proteste gegen den 14. Dalai Lama weltweit für Aufsehen sorgte, am 10. März 2016 aufgelöst.
Die chinesischen Machthaber und der ignorante Teil der Öffentlichkeit, auch bei uns, berufen sich immer wieder darauf, dass sowohl die religiöse als auch die politische Führung Tibets in der Hand des jeweiligen Dalai Lama gelegen sei, ein Argument, um die sogenannte Befreiung der Tibeter zu rechtfertigen. Übersehen wird dabei, dass der 14. Dalai Lama, der in das alte System hineingeboren wurde, schon relativ früh einen Demokratisierungsprozess eingeleitet hat. Bereits zum 10. März 1963, also 4 Jahre nach seiner Flucht, verkündete er eine provisorische tibetische Verfassung im Exil, der er sich als politischer Führer unterwarf. Mit der Amtseinführung von Lobsang Sangay, dem ersten demokratisch gewählten Regierungschef im Jahr 2011, und der Abgabe aller politischen Macht durch den Dalai Lama, kann dieser Demokratisierungsprozess als abgeschlossen gelten. Leider gilt das nur für die Tibeter im Exil und nicht für die von China befreiten Tibeter im Mutterland. Gleich, ob als politisches oder als geistliches Oberhaupt, der Dalai Lama hat sich, getreu seinem Vorbild Gandhi, immer dafür eingesetzt, den tibetischen Widerstand gegen die chinesische Besetzung gewaltfrei zu führen. Das hat ihm und den Tibetern weltweit viel Sympathie eingebracht und sicher viel Blutvergießen verhütet. Schlimm genug, wie China auf die Aufstände in Tibet reagiert hat, wir mögen uns nicht vorstellen, was geschehen wäre, hätte das chinesische Militär auf bewaffnete Gewaltanwendung reagieren müssen. Der mittlere Weg oder mittlere Pfad ist ein Begriff des Buddhismus. Im weiteren Sinne wird er als Grundsatz verstanden, Extreme zu meiden. Ganz in diesem Sinne ist es auch zu verstehen, dass der Dalai Lama nicht die volle Unabhängigkeit Tibets also die Wiederherstellung des Zustands vor 1949, anstrebt, sondern lediglich Autonomie, also Selbstverwaltung, wobei Außen- und Verteidigungspolitik in den Händen Chinas bliebe. Für seine Idee einer Friedenszone Tibet erhielt der Dalai Lama 1989 den Friedensnobelpreis.
Sein Fokus auf Frieden lässt den Dalai Lama selbst die Religionen hinterfragen, da er feststellen musste, wie viel Leid Menschen einander unter dem Deckmantel von Religion zufügen. Deshalb plädiert er für eine Stärkung der allgemeinen menschlichen Werte. Genauso wie wir uns mit körperlicher Hygiene sauber halten, können wir Frieden durch eine emotionale Hygiene finden, die Hass, Eifersucht, Ärger reduziert, sagte er im Geo-Interview. Diese allgemeinen menschlichen Werte verglich er mit Wasser, die Religionen dagegen mit Tee, für den das Wasser die Grundlage bildet. Allein die chinesische Führung glaubt nicht an die friedlichen Absichten des Dalai Lama. Sie bezeichnet ihn als Wolf im Schafspelz, der das Land spalten will. Mit wachsendem Einfluss bemüht sich China, die internationale Akzeptanz des Dalai Lama zu hintertreiben und die weltweite Sympathie für ihn zurückzudrängen. Das gelingt auf weltpolitischer Bühne leider immer öfter. Die Störung der chinesisch-deutschen Beziehungen nach dem Empfang des Dalai Lama durch die deutsche Bundeskanzlerin hatten wir schon erwähnt. Im vorauseilenden Gehorsam gegenüber China haben andere Länder dem Dalai Lama die Einreise verweigert. Zum Weltgebetstreffen in Assisi wurde er nicht mehr eingeladen. Es wird schwerer für den Religionsführer, der auf Friedfertigkeit und Verständnis hofft, während China eiskalt seine Macht ausspielt. Und nicht nur in China, auch sonst wird in zwischenstaatlichen und zwischenmenschlichen Beziehungen das Klima rauer. Kann man deshalb von einem Scheitern des Dalai Lama sprechen? Oder ist es nicht vielmehr so, dass die menschliche Gesellschaft, dass wir in Gefahr sind zu scheitern?
Unser Kreis schließt sich mit dem Thema Wiedergeburt. Nicht erst seit der Dalai Lama Anfang April mit einer leichten Infektion ins Krankenhaus kam, ist sein Tod und seine Wiedergeburt ein Thema. Schon vor 5 Jahren hielt die Religionswissenschaftlerin Luana Laxi darüber in der VH Ulm einen Vortrag mit dem Titel »Tibet ohne einen 15. Dalai Lama«. Der amtierende 14. Dalai Lama hatte 2014 ganz pragmatisch erklärt, wenn die Welt keinen Dalai Lama brauche, würde er auch nicht wiedergeboren. Ebenso stellte er fest, dass die Wiedergeburt möglicherweise nicht im chinesisch besetzten Tibet erfolgen würde. Ein 15. Dalai Lama könne auch in Nepal oder Indien geboren werden oder sogar durch Wahl ermittelt werden. Dies alles löste eine Protestwelle der chinesischen Führung aus. Die glaubt, ganz Tibet kontrollieren zu können, wenn sie die Wiedergeburt des Dalai Lama kontrolliert. Einen ersten Schritt dazu haben die Chinesen schon getan, als sie 1994 den 6-jährigen Gendun Choekyi Nyima, die vom Dalai Lama anerkannte Wiedergeburt des 10. Panchen Lama, verschwinden ließen und durch eine Marionette aus parteitreuer Familie ersetzten. Nach tibetischer Tradition erkennen sich Dalai Lama und Panchen Lama gegenseitig an. Ein Panchen Lama von Chinas Gnaden würde natürlich einen ebensolchen Dalai Lama anerkennen. Das befürchten auch viele Tibeter. Jedenfalls spricht die chinesische Führung dem Dalai Lama jegliches Recht ab, über seine Nachfolge selbst zu entscheiden und verlangt, dass die nächste Wiedergeburt des Dalai Lama im Einklang mit chinesischem Recht erfolgen müsse. Der sieht die chinesischen Versuche, seine Autorität zu untergraben und einen von China kontrollierten Dalai Lama einzusetzen, gelassen. Wenn man in der Zukunft zwei Dalai Lamas sieht, wird niemand den von China Auserwählten anerkennen.
Weltfunk.
Heute mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V. Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Aufgelesen. Central Tibetan Administration, 28. März 2019. Chinas Weißbuch zu Tibet. 60 Jahre undemokratischer Herrschaft werden schöngeredet. Am 27. März veröffentlichte China ein neues Weißbuch zu Tibet mit dem Titel Demokratische Reform in Tibet, 60 Jahre später. In dem Weißbuch wird behauptet, dass die Tibeter in der sogenannten Autonomen Region Tibet, abgekürzt TAL, in den 60 Jahren seit ihrer Befreiung aus der feudalen Knechtschaft die Herren ihres eigenen Schicksals geworden seien. Sie hätten gewaltige ökologische und infrastrukturelle Fortschritte gemacht und alle ethnischen Gruppen erfreuten sich gleichermaßen respektiert und geschützt der Freiheit des religiösen Glaubens. Abgesehen davon, dass die sogenannte autonome Region Tibet nur etwa ein Drittel des tibetischen Siedlungsraumes ausmacht und die Tibeter in den annektierten ehemaligen Provinzen Amdo und Kham gar nicht berücksichtigt wurden, wenn die Lage der Tibeter so rosig ist, warum haben sie dann ihre friedlichen Proteste gegen die chinesische Herrschaft fortgesetzt und sogar zu so drastischen Maßnahmen wie Selbstverbrennungen gegriffen? Seit 2009 wurde von 153 Fällen berichtet, wo sich Tibeter in verschiedenen Teilen des Landes selbst in Brand setzten und Freiheit und die Rückkehr seiner Heiligkeit des Dalai Lama nach Tibet forderten. Sie taten dies, um gegen die chinesische Politik der Repression und die kulturelle Assimilation, gegen die wirtschaftliche Marginalisierung und gegen die Umweltzerstörung zu protestieren. Mit dem Weißbuch startet China also einen weiteren Versuch, die Weltöffentlichkeit über die tragische Realität in Tibet zu täuschen. Zumindest stehen Berichte unabhängiger Menschenrechtsexperten wie Freedom House oder des UN-Ausschusses gegen Rassendiskriminierung im Widerspruch zu den Behauptungen, die China in seinem Weißbuch erhebt. Aber nicht nur mit eigenen Dokumentationen wie dem genannten Weißbuch belügt Chinas Regierung die Weltöffentlichkeit und das eigene Volk. Die kommunistischen Machthaber scheuen auch kein Mittel, um internationale Kritik zu unterdrücken. Erinnern wir uns, im Dezember berichteten wir über die stattgefundene Überprüfung von China im UN-Menschenrechtsrat. 13 Staaten hatten damals China für seine Unterdrückungspolitik in Tibet kritisiert.
Nun erreicht uns die Meldung von Fayul.com, der offiziellen Seite der tibetischen Exilregierung im indischen Dharamsala, datiert auf den 2. April 2019. Fayul.com beruft sich dabei auf Human Rights Watch. Demnach hat China während der sogenannten Sitzung des Menschenrechtsrates, es war die 40., auf die vorgebrachten Besorgnisse keine glaubwürdige Antwort gegeben, sondern öffentlichen und privaten Druck ausgeübt und eine Propagandashow abgezogen, um legitimer Kritik zu entgehen. Human Rights Watch zitierte aus einem Brief, den China an die Delegierten schickte. Darin fordert China, eine von den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich ausgerichtete Podiumsveranstaltung am 13. März über Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang weder mitzufinanzieren, noch daran mitzuarbeiten, noch dabei anwesend zu sein. Andernfalls stünden die bilateralen Beziehungen und die Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen ihren Regierungen und Peking auf dem Spiel. Einige Delegierte haben auch berichtet, dass chinesische Diplomaten sie direkt angesprochen und ihnen abgeraten hätten, an der Veranstaltung teilzunehmen oder sich etwa negativ über Chinas Politik zu äußern. John Fisher, der Genfer Direktor von Human Rights Watch, kommentiert: Seit Jahren arbeitet China hinter den Kulissen daran, die Menschenrechtsmechanismen der UNO zu schwächen. Es spricht Bände, dass China es für notwendig hielt, Druck auszuüben und massive Propaganda einzusetzen, um so die Überprüfung seines Umgangs mit den Menschenrechten zu unterdrücken. Interessant in diesem Zusammenhang ist das Verhalten Griechenlands. Chinesische Unternehmen sind seit 2008 am Hafen von Piräus beteiligt. Sie investieren in Energie- und Tourismusfirmen und engagieren sich beim Neubau des Athener Flughafens. Im Juni 2018 hat Griechenland im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf zum ersten Mal nicht zusammen mit den anderen EU-Mitgliedstaaten die Menschenrechtssituation in China verurteilt. Verurteilungen Chinas im EU-Rat kommen aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips ebenfalls nicht mehr zustande, weil Griechenland dagegen stimmt. So geschah es zum Beispiel Anfang dieses Jahres, als Griechenland und Italien im EU-Rat eine Verurteilung Venezuelas blockierten. Venezuela ist ein Verbündeter Chinas. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Südwestpresse Ulm, 4. Juni 2019. Tiananmen. Festnahmen vor Jahrestag. Peking. Vor dem 30. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung am 4. Juni 1989 sind viele Aktivisten und Verwandte von Opfern festgenommen oder unter Hausarrest gesetzt worden. Laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wurde auch die Kontrolle führender Mitglieder der Mütter von Tiananmen, einem Familiennetzwerk, seit Mai verstärkt. Wir meinen, das Massaker von 1989 am Tiananmenplatz war auch in der Führungsetage der Kommunistischen Partei umstritten. Welch menschenverachtende Richtung sich in Parteiführung und Regierung durchgesetzt hat, zeigt die Art und Weise, wie heute die Erinnerung daran unterdrückt wird. Sie folgt der gleichen schäbigen Strategie wie das sogenannte Weißbuch zu Tibet und die Beeinflussung von UN-Delegierten. Wie lange können die Bürger von Hongkong und Taiwan noch unbeschadet gegen das von China geplante Auslieferungsgesetz protestieren?
Weltfunk.
Weltfunk, heute mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., der Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm und unserer Rubrik Aufgelesen. Mitteilungsblatt der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, Deutsche Sektion e.V. Neue Verfolgungswelle in China. Das berüchtigte Büro 610 nimmt jetzt auch Christen ins Visier. Am 10.06.1999 befahl der damalige chinesische Präsident Jiang Zemin die Gründung eines Büros, das die Verfolgungsmaßnahmen gegen die Kultbewegung Falun Gong einleiten und koordinieren sollte. Dieses vom Politbüro der Kommunistischen Partei Chinas geführte Büro 610, benannt nach dem Gründungsdatum, ist ein Teil des chinesischen Staatssicherheitsapparates. Es ist mit seinen mehr als 1000 Büros im ganzen Land nicht nur für die Überwachung und Sammlung von Informationen zuständig, sondern war, wie die IFGM mehrfach darüber berichtete, aktiv an Verhaftungen, an außergerichtlichen Verurteilungen, an Zwangsumerziehungsmaßnahmen, an Folter bis hin zur Ermordung von Gefangenen beteiligt. Bei der Jahresversammlung der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte im April berichtete die chinesische Christin Lan Li, Mitglied einer protestantischen Hauskirche, dass das Büro 610 nun auch Christen ins Visier genommen und verhaftet hat. Die Kommunistische Partei mobilisiert die Bevölkerung, Christen anzuzeigen. Informanten erhalten Geldprämien, wenn sie Christen anzeigen, sagte sie. Und weiter: Dokumente über Befehle der KP Chinas belegen, wird ein Mitglied einer Familie gefunden, das seinen christlichen Glauben praktiziert, kann die Familie ihre Arbeit verlieren und die Kinder dürfen nicht die Schule besuchen. Soweit die chinesische Christin, die aus China geflohen ist. Mindestens ebenso erschütternd ist der zweite Teil der Meldung der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Mindestens 373 chinesische Christen hätten bis Februar 2019 in Deutschland um Asyl gebeten. Davon hätten 305 eine Ablehnung des BAMF erhalten, 48 seien direkt von Abschiebung bedroht und 2 Personen seien bereits nach China abgeschoben worden. Nun tritt die IGFM dafür ein, dass sich die Entscheider des BAMF bei Menschenrechtsorganisationen über die Verhältnisse in China kundig machen, statt sich auf offizielle Erklärungen der chinesischen Regierung zu verlassen. Wir meinen, die Prüfung der Verhältnisse im Herkunftsland durch eine neutrale Institution müsste eine Selbstverständlichkeit sein.
Brennpunkt Tibet, Ausgabe 1, 2019. Brennpunkt Tibet ist die Mitgliederzeitschrift der Tibet-Initiative Deutschland e.V. Auf Seite 6 kommt ein Wirtschaftler zu Wort. Titel: Deutschland viel zu naiv im Umgang mit China. Der gemeinsame Nenner deutscher Politiker und Manager zum Thema China ist: An Pekings Fortschrittlichkeit kann man sich in Deutschland ein Beispiel nehmen. Top-Ökonom Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln, hält diese Sichtweise für viel zu naiv. Der Bundesverband Deutsche Industrie, BDI, und er fordern einen deutlich härteren Kurs gegenüber China. In einem Interview mit der Wirtschaftswoche verweist Hüter auf die Absurdität beim Vergleich von China und Deutschland von deutschen Managern. Man könne China nicht dafür loben, dass Baugenehmigungen in nur 10 Tagen erteilt würden, während es in Deutschland Jahre dauere. Chinas Verhalten darf in einem demokratischen Rechtsstaat nicht zur Maxime werden. Die Unbedarftheit ist in der Politik zum Teil noch ausgeprägter, so Hüter weiter. Besonders deutlich werde dies beim Thema Elektromobilität. Wie sich China dabei in Sachen Menschenrechte verhält, ist anscheinend irrelevant. Als der China-Boom begann, war unsere Annahme, dass sich Marktwirtschaft, Liberalismus und Demokratie einander bedingen. Wir also nur lange genug Freihandel betreiben müssen, damit China zu einer Demokratie wird, sagte Hüter der Wirtschaftswoche. Es gibt sogar eine Rückwärtsbewegung. Die Freiheit dort hat abgenommen. Seine abschließende Analyse: Je kritischer wir gegenüber China sind, desto wettbewerbsfähiger müssen wir werden.
Wie wichtig es ist, chinesische Errungenschaften kritisch zu prüfen, ersehen wir aus einer Meldung im Brennpunkt Tibet vom Februar diesen Jahres. Zunächst, ab 2020 sollen in China alle Bürger, Firmen und Behörden ein digital und zentral erfasstes Punktekonto haben, das ihre finanzielle, moralische, politische, mit einem Wort, ihre gesellschaftliche Vertrauenswürdigkeit ausweist. Dieses Sozialkreditsystem wird die totalitäre Herrschaft automatisieren. Nun zur Meldung im Brennpunkt Tibet. Laut Recherchen der unabhängigen Online-Zeitung Hong Kong Free Press gilt Tibet als Versuchslabor für die totale Überwachung in ganz China. Demnach wird Tibet zurzeit mit neuen Technologien, 5G-Mobilfunkstationen und Datenbanken ausgerüstet, um Menschen künftig in Echtzeit überwachen zu können. Tibeter und ausländische Touristen können so auf Schritt und Tritt verfolgt werden, unter anderem mit einer Gesichtserkennung. Wir meinen, es mag bequem sein, auch im hintersten Winkel Tibets die Toilettengebühr mit einem Handy bezahlen zu können, wie unlängst ein Vortragsredner berichtete. Aber ist es angemessen, dass im Gegenzug irgendeine Behörde abrufen kann, zu welchem Tag und Stunde ich welche Toilette aufgesucht habe?
Weltfunk.
Termine. Die Tibet-Initiative Deutschland e.V. arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten unter www.tibet-initiative.de oder auf Facebook unter Tibet Ulm. Wer bei unserer Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm mitarbeiten will, ist herzlich zu unseren Treffen eingeladen, regulär am 2. Montag im Monat. Im August findet wegen der Ferienzeit kein Treffen statt. Weiter geht es dann am Montag, 9. September 2019, um 19 Uhr im Museumscafé in Ulm, Marktplatz 9. Im Monat September finden wieder die Ulmer Friedenswochen statt. Eröffnet werden sie mit einem Friedensfrühstück am Sonntag, 1. September von 10 bis 12 Uhr auf dem Hans- und Sophie-Scholl-Platz in Ulm. Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist Donnerstag, 12. September 2019 um 18 Uhr. Radio Free FM auf 102,6 MHz. Dann befassen wir uns mit Lhasa, der einstigen Hauptstadt Tibets, die zu einer chinesischen Metropole umgeformt wurde. Das Manuskript zum heutigen Titelthema schrieben Sonja Putz und Bernd During, die auch am Mikrofon waren. Die Musikauswahl besorgte wie immer Sonja Putz, Studiotechnik Luis Bracht. Wir verabschieden uns von euch, wünschen einen interessanten, schönen Sommer und freuen uns auf ein Wiederhören am Donnerstag, 12. September.
Sie hören Radio Free FM zu empfangen über UKW auf der 102,6 MHz, über Kabel auf der 97,7 und 93,45 MHz und weltweit zu hören über unseren Livestream auf freefm.de.
Weltfunk.